Die meiste Zeit meines Lebens, in meiner Jugend, bin ich im Oberbergischen aufgewachsen. Das sind viele Berge, viel Regen. Und dort hat man sich an den Lagerfeuerabends einen Witz erzählt über Norddeutschland. Man hat gesagt, das ist so flach, das Land, dass man am Mittwoch schon sieht, wer Sonntag zu Besuch kommt. Dann kam ich nach Neumünster zum Zivildienst und merkte, so flach ist Norddeutschland doch nicht. Es gab dort immerhin einen Müllberg, der 60 Meter hoch war. Und in der holsteinischen Schweiz merkt man, ganz so ist es dann doch nicht, gepflegte Vorurteile. Im Dithmarschen allerdings würde man sagen, das ist kein Witz. Da würde man sagen, aber aufgrund der vielen Windmühlen sieht man erst samstags jetzt, wer sonntags zu Besuch kommt. Also beim Wandern auch durch viele norddeutsche Landschaften habe ich die schier endlose Weite genossen. Versucht das auch irgendwie auf Fotos zu bringen, dass man weit gucken kann. Am Meer, das ist natürlich auch schön, aber so übers Land zu sehen und man hatte ganz viele Wegmöglichkeiten, das ist etwas Besonderes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist der Psalmvers, den ich mit euch anschauen möchte. Und es ist ein Psalmvers für Norddeutschland. Ich glaube, der ist auch im Flachland geschrieben worden. Jesus hat oft zum Beten den Berg gesucht. Und auf dem Berg kann man diese Weite auch haben. Man sieht weit, aber wenn man auf dem Berg war, geht's anschließend runter. Und es gibt auch nicht so viele Wege, sonst stürzt man ab. Aber dieser Vers hier passt nach Norddeutschland. Weite durchatmen, Klarheit gewinnen, gegen den Wind anwandern, auch wenn es mühsam ist. Aber der bläst einen den Kopf so richtig schön frei. Der Zusammenhang im Vers im Psalm macht deutlich, es ist nicht einfach nur so ein Vers, sondern dahinter steckt eine Erfahrung. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Hier geht es um Gottes Weg, um Gottes Weg aus Not und Angst, aus Bedrohung in die Weite. Der Psalmbeter hier betet aus einer Situation, in der er den Boden unter den Füßen verloren hat. Das Einzige, was in dieser Situation noch Bodenkontakt hatte, war seine Seele, die lag am Boden. Und er war unsicher, auf welcher Seite Gott eigentlich stand. Er hat Bedrohung durch Menschen erlebt, Mobbing, was auch immer, Verfolgung. Und er hat sich in der Situation alleingelassen gefühlt von Gott. Es gibt Lebenssituationen, da weiß man nicht, wo oben und unten ist. Und manchmal hat man nicht mal mehr Fragen, sondern es geht nur einfach darum, in einer Situation durchzuhalten und nicht zusammenzubrechen. Die Botschaft des Psalms ist es, und das liebe ich an dem Psalm, dass sie Dinge formulieren, in denen man sich wiederfinden kann, in denen man sagen kann, ja, so habe ich das auch erlebt. Ich habe mich auch alleingelassen gefühlt, als ich gemobbt wurde, und ich habe Gott gefragt, warum sollte das sein? Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass Gott das dazu genutzt hat, mich stark zu machen, aber in dem Moment selber war es mies und nicht gut. Und so können wir das auch erleben, dass wir Situationen haben, wo dann irgendwann der Durchbruch kommt. Man hat Gott um Hilfe gebeten, Gott hat das Elend gesehen und hat einen dann auf weitem Raum gestellt. Die Frage ist, wie das in diesem Psalm gemeint ist. Ist das sozusagen, man geht durch die Tür und hat dann einen weiten Ausblick oder bezieht sich das hier aufs Innere? Im Alten Testament ist das immer sehr konkret, also mit Innerlichkeit gibt es da auch so, das ist aber mehr so in der Neuzeit. Aber ich glaube, dass hier auch der innere Raum gemeint ist, dass man plötzlich nicht mehr die Enge im Herzen hat, die Sorgen, die einen erdrücken, sondern dass Gott irgendwie den Vorhang aufreißt und man innere Weite hat, einen weiten inneren Raum. Wie auch immer man das gerne verstehen möchte, aber ich glaube, hier geht es um gefühlte Freiheit, um ein Grundgefühl, das sagt, ich habe wieder Optionen. Und das Interessante ist, dass hier nicht beschrieben wird, Gott wird alle Situationen verändern, du wirst keine Feinde mehr haben, alles wird gut, sondern dass man plötzlich Handlungsfreiheit bekommt. Man heißt, diese innere Weite bringt einen dazu, die Dinge neu zu betrachten. Und man sieht plötzlich, hier gibt es nicht nur einen Weg, sondern es gibt viele Wege. Und dann sind wir nachher bei der Gummibärchenfrage, welcher Weg ist der richtige? Und zu viel vom Guten ist eben auch nicht gut. Wir müssen also lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Aber Gott schenkt uns diese Freiheit und sagt, ich möchte nicht, dass du in der Enge verharrst, sondern du sollst frei werden. Manche Leute beunruhigt diese Weite. Man muss es eben erst lernen. Aber erstmal ist es ein gutes Gefühl. Es gibt viele verschiedene Übersetzungen. Eine möchte ich euch hier dazu nennen, Hoffnung für alle Bibel. Jetzt bin ich frei zu gehen, wohin ich will. Vorher hat der Mensch den Eindruck gehabt, er ist fremdbestimmt. Er musste das tun, was er eigentlich nicht wollte. Und jetzt kann er frei wählen, wohin er geht. Gott, der Vater, führt in die Freiheit. Er führt dich dahin, dass du gehen kannst, wohin du willst. Viele nutzen diese Freiheit, um von Gott wegzukommen. Für den Psalmbeter ist das überhaupt keine Alternative. Er weiß, dass man bei Gott eigentlich die wahre Freiheit hat. Er weiß, wenn man sich von Gott entfernt, dann kommt man in die Sklaverei. Das ist ja das Grundbekenntnis Israels. Gott hat uns aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat uns Freiheit gegeben. Und zum Schutz dieser Freiheit gab es die 10 Gebote. Nicht als Gängelband, sondern als eine Regelung, die hilft, dass man weiter in Freiheit leben kann. Und zwar nicht nur man selber, sondern auch der Mitmensch. Grenzenlose Freiheit wirkt immer nur am Anfang als Freiheit. Später entpuppt sie sich als neue Sklaverei. Was ist das für eine Freiheit, sich zudröhnen und berauschen zu können mit dem, was man will? Man weiß, irgendwann muss man bezahlen. Die Mächte, Geld, Sex und Macht bieten Freiheit an, aber sie führen in die Sklaverei. Und das ist eben die Frage, wie Gott uns aus der Knechtschaft in die Freiheit führt. Denn das ist die Botschaft. Wir feiern nächste Woche Pfingsten und zum Heiligen Geist kann man sehr zentral sagen, wo der Heilige Geist ist, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Freiheit von der Macht der Sünde, von Fesseln der Vergangenheit, Freiheit von Habgier, Hochmut und Egoismus. Das ist die Basis des christlichen Glaubens. Vergebung, Erlösung, Neuanfang, dass man sich einübt ins neue Leben. Aber diese Freiheit ist gefährdet. Deswegen ist es wichtig, bei Jesus zu bleiben und daran zu arbeiten. Im Neuen Testament findet hinter all dem, was Paulus schreibt und was dort geschieht, immer wieder dieser Kampf um die Freiheit statt. Die Galater zum Beispiel hatten sich so ein bisschen verzofft. Da ging es um verschiedene Feiertage. Und es ist das, was eben bei Christen so üblich ist. Man hat etwas für sich als wichtig erkannt und behält das nicht für sich, sondern macht es auch für andere wichtig. Und wenn die das nicht so wichtig finden, sind sie keine guten Christen. Und Paulus sagt, ihr seid bescheuert. Ihr komischen Galater, ihr könnt natürlich sagen, jeder soll das so machen, wie es will, aber passt auf, dass ihr nicht wieder in Sklaverei gelangt, dass ihr in Situationen kommt, wo ihr merkt, ihr Vorder folgt nur wieder irgendwelchen Regeln. Also er schimpft richtig mit ihnen, ihr unverständigen Galater. Gott hat euch nicht befreit, damit ihr wieder in die Sklaverei geratet. Und dann merken wir, dass Paulus beschreibt, wie diese Freiheit aussieht. Und ich glaube, da liegt der Clou der ganzen Sache. Er sagt nämlich, der Clou sieht so aus, dass der Heilige Geist für Freiheit sorgt. Und dass er euch freiheitsfähig macht. Da ist dann nämlich von den Früchten des Geistes die Rede. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Man kann das als einen trockenen Tugendkatalog ansehen. Hier geht es aber um Früchte. Wer zum Heiligen Geist gehört, wer sich in einem selbst wirken lässt, der wird merken, dass diese Dinge wachsen. Diese Dinge mal zu beobachten, nicht als Tugenden, sondern als Möglichkeiten, Freiheit zu leben. Freiheit, wofür man da ist, dass man nicht nur sich selber in den Blick hat, sondern auch die anderen. Früchte helfen, Brücken zu bauen, Freiheit zu schaffen, nicht nur für einen selbst. Christsein leben, wie können wir weiter erfahren und Freiheit einüben? Vielleicht einen Blick auf die eigene geistliche Biografie. Menschen, die sich zu Gott bekehren, sind begeistert und wollen alles richtig machen. Und in der Anfangsphase passiert ganz viel: Vergebung, Aufräumarbeiten, neue Wege. Das alles ist klasse und es ist mit viel Begeisterung verbunden. Man macht tolle Erfahrungen, auch Gebetserfahrungen. Und dann kommt der Alltag. Und dann kann sich aus diesem Guten schnell etwas entwickeln, was zwanghaft wirkt. Man möchte nichts falsch machen, man möchte nicht sündigen. Und das führt zu einer Verkrampfung. Und man merkt, dass manche schlechte Angewohnheiten an einem haften wie Hundedreck am Schuh. Und manche fangen an, in dieser Situation nicht mehr über sich selber nachzudenken, sondern auf andere zu gucken. Und sie sehen dann nicht mehr den Fehler und die Distanz, also das, was sie selber tun müssten, sondern sie fangen an, andere zu richten. Die sind keine guten Christen, die sind nicht radikal genug. Irgendwann dreht man sich um sich selbst. Das geht und ging vielen so, mir auch. Ich war nicht besser an dem Punkt und mir hat geholfen, dass ich mit anderen in Gesprächen wieder geerdet werden konnte. Das hat mich abgelenkt von mir und meinen Befindlichkeiten und hat mir eine neue Blickweise gegeben. Ich habe gemerkt, die anderen haben ähnliche Probleme, das ist völlig normal. Und ich habe gelernt, mich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, auf die Gemeinschaft mit Jesus und nicht auf die Vermeidung von schlechten Gewohnheiten und von Sünden. Das ergibt sich nämlich nebenbei fast von selbst, wenn man die richtige Konzentration auf Gott hat. Ich habe gemerkt, dass die Gemeinschaft mit Jesus wichtiger ist als alle Versuche, ein perfekter Christ zu sein. Die Konzentration auf Jesus und das Vertrauen, das er mich angenommen hat, das hat mich Schritt für Schritt in die Weite geführt. Es gab mir Kraft, das Unperfekte auszuhalten. Bei anderen kann ich es besser aushalten als bei mir selber. Meistens jedenfalls, aber so ist der Weg. Der nächste Punkt, Gemeinden zwischen Enge und Weite. In der Anfangsphase sind Gemeinden, die eine gesetzliche Enge haben, mitunter für manche junge Christen eine Hilfe. Es gibt klare Regeln, Leitplanken, schwarz-weiß, drinnen und draußen. Das kann eine gute Hilfe sein und manche Menschen brauchen das auch, aber für alle ist es nicht unbedingt gut und vor allen Dingen nicht auf Dauer. Ich bin in einer solchen engen Tradition, von der ich auch viel schätze und schätzen gelernt habe, aufgewachsen, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass man mit Bibelversen manches begründet hat, was einfach nur Tradition war und die Bibelverse wurden dafür benutzt. Und ich habe gemerkt, dass das bei anderen und bei mir zum pharisäischen Christentum führt. Und deswegen ist es wichtig, sich davon abzusetzen, dass man zu einer inneren Freiheit kommt, wo man diesen Raum hat zu sagen, wichtig ist, dass ich zu Jesus gehöre und nicht, dass ich perfekt bin. Ich kenne viele, die diese Gesetzlichkeit verletzt halten, die sich dann abgewandt haben und sozusagen den Glauben abgegeben haben, weil sie damit nichts mehr zu tun haben wollten. Und das finde ich bitter, das ist extrem traurig. Denn ich bin davon überzeugt, wer bei Christus bleibt, findet die Freiheit. Der findet immer wieder diesen inneren, weiten Raum, in dem man wirklich leben kann. Die Alternative von Traditionalismus ist nicht einfach Liberalität. Auch Liberale können ganz schön zwanghaft und gesetzlich sein. Das ist einfach menschlich. Und deswegen sehe ich die Alternative nicht in irgendeiner Richtung, sondern daran, bei Jesus zu bleiben, bei ihm zu bleiben und sich zu entwickeln. Und diesen Entwicklungsweg kann dir keiner abnehmen. Den musst du selber finden. Und es ist manchmal ein Kampf, sich deutlich zu machen, dass Gott nicht die Enge will, sondern dass er die Weite will. Und dann gibt es mitunter diesen tollen Moment, wo man merkt, diese Weite ist da. Mitunter hat man sich selber auch freigestampelt, aber ich glaube, man kann an diesem Punkt merken, wie stark das Wirken Gottes und unser Wirken auch zusammenhängt. Wo Christus ist, ist Freiheit. Jesus Vertrauen den weiten Raum in dir entdecken. Der weite Raum in mir hilft mir, Jesus und mich selbst neu zu entdecken. Dinge in Frage zu stellen, ohne Angst zu haben, weil ich weiß, diese Weite hat Gott mir geschenkt. Und ob ich jetzt links gehe, in der Mitte gehe oder rechts gehe, ich gehe immer mit Gott. Ich gehe auf der Erde, die Gott geschaffen hat, und ich gehe nicht weg von ihm, sondern Gott sagt, du kannst wählen. Du kannst den Weg wählen, den du gehen willst. Ich traue dir das zu, geh ihn mit mir. Jesus hilft uns, in der Weite zu leben. Dazu gehört es auch, dass wir entdecken, wir brauchen Ergänzung durch andere Menschen, die andere Begabungen haben, die andere Sichtweisen haben, die uns helfen können, eine neue Perspektive zu finden. Wir müssen immer wieder neu lernen, dass wir reifen müssen im Glauben, dass wir, auch wenn wir geliebte Kinder Gottes sind, dass das die Basis ist, aber dass wir auf dem Entwicklungsweg sind, wie jeder Mensch auch. An welcher Stelle bist du gerade? Suchst und brauchst du die Weite? Dann bleib an Christus dran. Und vielleicht ist es auch mal dran, ein Gespräch mit einem anderen Christen zu führen, um den Weg freizuräumen, ein paar Hügel wegzuschaufeln oder sich an die Hand nehmen zu lassen und zu sagen, hey, du hast ganz viel Weite vor dir. Hattest du mal diese innere Weite, aber sie ist dir irgendwie verloren gegangen. Schnell war wieder alles zugemüllt mit alten und neuen Ängsten. Resigniere nicht. Schaue genau hin, was deine Weite zustellt. Und vielleicht merkst du, dass die Möbelstücke, die deine Weite zustellen, so groß sind, dass du ein paar kräftige Möbelpacker brauchst, um den Sperrmüll an die Straße deines Lebens zu stellen. Es verbaut dir nur die Sicht. Es hilft dir nicht, es müllt dein Leben zu. Manchmal hilft es auch, eine längere Wanderung zu haben, wo man in den Weiten des norddeutschen Landes wandert und diese Blickachsen genießt. Und es kann sein, dass Gott in dieser Situation dir deutlich macht, hör mal, du stehst hier, du siehst das alles, ich habe alles geschaffen, ich bin bei dir. Wovor hast du eigentlich noch Angst? Ich wünsche dir, dass du diesen Weg zur Weite findest, ihn wiederfindest und dass du lernst, in dieser Weite zu leben. Und deswegen am Ende aus der neuen Genfer Übersetzung die Variante: Voller Freude jubele ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben. Weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Amen. Ich lade euch ein zu einem Moment der Stille, dem jeder persönlich für sich beten kann.